Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des K5 Commerce Cast. Mein Name ist Coralie Grau und ich spreche in meinen Folgen mit ganz spannenden Expertinnen zum Thema Omnichannel. Mein heutiger Gast ist Jan-Philipp Wienches. Er ist Executive Vice President für Omnichannel bei Hugo Boss. Und Hugo Boss, viele von euch kennen es hoffentlich. Für mich ist das ganz klar eine Modemarke, die es aus Deutschland heraus geschafft hat, die Welt zu erobern. Und für die Münchner unter den Zuhörerinnen, Boss hat es nicht nur geschafft, Stars wie Gigi Hadid, Naomi Campbell und Khaby Lame für ihre Kampagnen zu gewinnen, sondern auch der legendäre Charles Schumann hat schon für Boss Parfums vor der Kamera gestanden. So, genug davon. Lieber Jan-Philipp, zu dir. Sehr cool, dass wir heute sprechen. Ich freue mich wirklich riesig. Und vielleicht erzählst du unseren ZuhörerInnen erstmal, wer du eigentlich bist und was du so bei Hugo Boss machst.
Ja, vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Spannendes Thema.
Herzlich willkommen zum K5 Commerce Cast. Gemeinsam mit unseren Partnern präsentiert euch das K5 Moderatorenteam tolle Use Cases sowie die neuesten Entwicklungen und Trends aus der Welt des digitalen Handels.
Wer bin ich? Ja, Jan-Philipp Wienches, bin seit circa 20 Jahren in der verrückten Modewelt unterwegs, war lange bei PVH, also bei Tommy, bei Calvin, bin jetzt seit knapp 3 Jahren bei Hugo Boss in der Modehauptstadt Metzingen unterwegs und bin dort für das Thema Omnichannel verantwortlich.
Cool. So, und Omnichannel, was heißt das für dich und euch?
Du, Omnichannel heißt erstmal, Omnichannel ist ein großer Begriff, der auch, glaube ich, von jeder Company ein bisschen anders interpretiert wird. Wir glauben daran halt, dass das Thema Omnichannel kommt von Single-Channel, Multichannel, Cross-Channel eben dahin geht, dass unsere Kunden und unsere Fans die Marke eigentlich in ganz vielen Touchpoints wahrnehmen. Nicht nur Kanäle, sondern über Social, über ganz viele Kanäle. Und was wir generieren wollen, wir wollen eigentlich ein einheitliches Bild schaffen, wir wollen ein spannendes Bild schaffen über alle Touchpoints hinweg und unsere Kunden auf eine tolle Reise mitnehmen. Das heißt, Omnichannel bei uns heißt einmal diese Customer Experience schaffen in all unseren Touchpoints, die holistisch aufeinander abgestimmt ist. Und gleichzeitig hat das Thema Omnichannel natürlich auch einen operativen, positiven Mitbringsel. Das heißt, wenn Retail, E-Com, Merchandise, Loyalty eng miteinander zusammenarbeiten, eben auf eine Strategie hinweg, dann öffnet das Thema Omnichannel natürlich auch Effizienzen innerhalb eines Unternehmens. Und das ist so ein bisschen die zweite Medaille des ganzen Thema Omnichannel. Also Customer Focus auf der einen Seite, Operational Leverage und Efficiency auf der anderen.
Cool. Also das heißt eigentlich, dass du den Kunden, die Kundin überall ansprechen kannst und abholst und dass das Produkt auch auf möglichst vielen unterschiedlichen Wegen verfügbar ist und dass ihr das Ganze dann nach hinten rum irgendwie auch nochmal für euch und für eure Effizienzen und alles, was damit einhergeht, nutzt. Cool. Ja, super spannend. Und ich habe mich ja im Voraus irgendwie auch nochmal ein bisschen schlau gemacht und mal wieder festgestellt, wie breit ihr eigentlich aufgestellt seid. Wenn man sich irgendwie mal eure Produktkategorien anschaut, da ist natürlich ganz klassisch, da kommt die her aus der Herrenbekleidung. Ne? Ich glaube, viele von uns kennen auch Yogi Löw im Hugo Boss Anzug und natürlich die komplette deutsche Nationalmannschaft. Aber Damenbekleidung ist natürlich auch mittlerweile ein Riesensegment. Auf die Splits kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Das fände ich nämlich auch super spannend. Ich habe gesehen, ihr macht genauso Kinderbekleidung, Sportbekleidung. Ich habe es eben schon angesprochen, Parfums. Ich glaube, die kennt auch so gut wie jeder eigentlich. Ja, dann natürlich Schuhe, Accessoires, Homeartikel vom Bademantel übers Kissen, über was auch immer da noch kommt. Dann, es gibt Hundeaccessoires, das war mein absolut persönliches Highlight, dass ich eine Hugo Boss Hundeleine und ein Hugo Boss Hunde-T-Shirt haben kann. Das fand ich sehr amüsant tatsächlich. Und ihr macht Lizenzgeschäft. Beim Lizenzgeschäft, ich weiß nicht, was muss ich mir darunter vorstellen?
Hauptsächlich auch unser Fragrance. Ne? Also unser Parfüm ist der größte Lizenzbereich. Ja.
Okay, verstanden. Ja. Cool. So, okay. Und kannst du, wenn du es sagen darfst, eine grobe Tendenz geben, wie viele SKUs ihr so grob habt?
Oh, das kann ich dir gar nicht auswendig sagen. Es sind auf jeden Fall...
Aber viele, ne?
Es sind eine Menge. Ja, also ich glaube, um die Story mal ein bisschen aufzunehmen, na klar, ich glaube, Hugo Boss ist bekannt als, ich sag mal, eine männlich getriebene Marke aus der Vergangenheit, ja, die den Anzug, ich sag mal so, in den Fokus gesetzt hat. Aber in den letzten Jahren haben wir unsere Strategie ein bisschen angepasst. Das heißt, wir verstehen uns als Premium-Marke und das eben mit einem Assortment, was wir 24/7 Lifestyle nennen. Das heißt, wir versuchen wirklich unseren Kunden und auch unsere Kundin zu jedem Zeitpunkt wirklich auch ein schönes Produkt anbieten zu können, mhm. ob es im Büro ist, ob es in der Freizeit ist, ob es am Wochenende ist, ob es beim Sport ist. Also das ist unser Ansatz, dass eigentlich der Kunde für all seine Bereiche in seinem täglichen Doing auch bei uns ein Produkt findet. Natürlich ist das Thema Anzug die Legacy und so ein bisschen die Heritage von Hugo Boss und ich glaube, das ist auch gut so. Auch die Qualität spielt eine große Rolle und wenn man weiß, dass wir eine eigene große Produktionsstätte haben in Izmir mit eigenen Hugo Boss Mitarbeitern, die quasi auch die Großteil unserer Ware auch selbst herstellt und dann Made-to-Measure Produktion ist tatsächlich noch in Deutschland. Das heißt, wenn man bei uns einen Maßanzug kauft, dann wird der in Deutschland produziert. Und ich glaube, da kann man auch stolz drauf sein und die Geschichte weitererzählen. Mhm. Aber ich glaube auch, dass wir mit einem breiteren Produktsortiment auch punkten können. Ja, also ja. Ich glaube, die Marken Boss und Hugo sind auch weit mehr als nur noch der klassische Anzug.
Ja, wie verhält sich das im Verhältnis, wenn man Herren- und Damenbekleidung sich anschaut? Hält sich das ungefähr die Waage oder gibt es da klare Tendenzen noch in die eine oder andere Richtung?
Ja, also ich glaube, wir sind noch primär, der größte Anteil ist immer noch das Herrengeschäft. Mhm. Wohl wissend, dass wir natürlich auch ausgerufen haben, Womenswear weiter zu stärken. Das ist aber natürlich kein Sprint, sondern es ist ein Marathon. Ja, also ich glaube, Womenswear stark zu machen, das dauert seine Zeit. Wir haben es ausgerufen, da auch einen großen Fokus drauf zu setzen mit echt guten Erfolgen. Eine starke Kollektion, auch in unseren Stores, ob online, offline, sieht man auch, dass die Frau auch langsam versteht, dass Boss nicht nur eine Herrenmarke ist, sondern dass man auch coole Damenklamotten findet. Aber das braucht ein bisschen, ne, um da auch, die Bekanntheit zu erstellen und auch wirklich den Kunden auch zum Fan werden zu lassen. Das dauert noch ein bisschen. Also die Anteile ist so, dass das tatsächlich das Herrengeschäft noch den mit Abstand größeren Anteil übernimmt.
Ja, super spannend. Also auch, dass die nicht nur die Kategorien, sondern eben das Sortiment an sich und die Brands an sich dann eben auch nochmal so unterschiedlich aufzustellen, damit du eben diese Breite einfach anbieten kannst. Okay, und jetzt reden wir ja über Omnichannel und ein wichtiger Punkt ist nicht nur der Touchpoint im Marketing, sondern wir fangen mal blöd gesagt hinten an, nämlich bei den Verkaufskanälen. So, es gibt eigene Boss-Shops, ja, hier in München. Ich komme ursprünglich aus Hamburg, da kenne ich einen, der wurde auch jetzt gerade nochmal riesig überarbeitet. Das ist natürlich das, wo es auch ursprünglich mal angefangen hat. Aber genauso verkauft ihr natürlich auch bei Retailern, sei es ein KDW, sei es irgendwie kleinere Boutiquen, wo ihr wahrscheinlich dann wo die dann selektiv die Einkäufer zu euch kommen und sich die Teile raussuchen, die sie gerne haben wollen. Mhm. Ihr habt einen eigenen Online-Shop mit einer eigenen App auch, wenn ich das richtig gesehen habe, was wahrscheinlich auch auf das Thema Loyalty nochmal ganz schön stark einzahlt. Aber ihr verkauft auch, ich war ja früher mal bei About You, ihr verkauft natürlich auch über Zalando, About You und viele andere Online-Retailer, weil das natürlich für euch wahrscheinlich auch ein spannender weiterer Kanal ist, um nochmal Reichweite aufzubauen und Co. So, dann Franchise und Travel Retail habe ich gesehen, dass ihr das eben auch macht. Sprich, ich glaube, im Flughäfen sind das dann wahrscheinlich auch Shops, die ihr beliefert. Ist das dann auch, dass die das sozusagen betreiben oder sind das eure eigenen Shops?
Mhm. Oh, jetzt ganz viele Fragen. Soll ich mal
mal erzählen.
Also eigentlich ist unser unsere Distributionskanäle so aufgeteilt, 54% unseres Umsatzes machen wir im eigenen Retail, physischen Retail. Das sind unsere eigenen Footwear-Stores, das sind concession-getriebene Shop-in-Shops und das sind unsere Outlets. Das sind ungefähr 1400 Point of Sales global und die machen eben 54% des kompletten Umsatzes aus. Weitere 19% macht unser digitaler Kanal und das ist eben hugoboss.com. Das ist unsere App und das sind unsere Marktplätze, die wir online betreiben. Und am Ende bleiben ungefähr 25% ist unser Wholesale-Geschäft. Das unterteilt ist einmal, wie du sagtest, unsere klassischen strategischen Partner, die wir im Wholesale-Geschäft führen und unsere Franchise-Stores. Knapp 350 Franchise-Stores, die wir betreiben weltweit, die werden dann unter Wholesale gelinkt. Das heißt, du hast eigentlich eine gute Aufteilung in jedem Kanal und auch eine gute Übersicht. Das heißt, unser stärkster Kanal ist aber immer noch unsere eigenen Läden. Das ist immer noch die
super spannend.
Mit über 50% der Hauptanteil.
Wie hat sich online entwickelt? Also das ist jetzt, du hast gesagt, rund 20%. Das hat ja aber mal irgendwann wahrscheinlich vor ein paar Jährchen bei Zero angefangen, als dieses Internet da um die Ecke kam.
Dieses Internet.
Seht ihr da nach wie vor, also über die, ich erlaube mir jetzt mal irgendwie zu schätzen, dass es vielleicht so irgendwie vor 15 Jahren oder so das Thema Online dann für euch irgendwie auch mal langsam Thema wurde. Seht ihr da immer noch ein starkes Wachstum, dass ihr auch da weiter gewinnt einfach an also dass da Prozente immer weiter rübergehen?
Ja, also ich glaube, absolut sehen wir in den absoluten Wachstumszahlen sehen wir einen großen Push online. Und das macht schon Spaß. Ja, also online wächst wirklich in den letzten Jahren jedes Jahr zweistellig. Zum Glück wächst aber auch unser eigener Retail-Geschäft. Das heißt, das Invest, was du gerade angesprochen hast, das heißt, wir investieren sehr viel in unsere Stores. Machen sie komplett neu, machen Smart Renovations, das heißt, unsere Stores werden auch schöner, attraktiver, sodass wir auch in unseren Stores ein echt gutes und gesundes Wachstum sehen, sodass sich das dann im Anteil Retail und Online immer noch zwischen 20 mal 21 mal 22 bewegt. Aber dadurch, dass natürlich der Full Price auch einen großen Anteil annimmt, siehst du dann in der absoluten Verschiebung noch nicht so viel. Ja. Aber wenn man es absolut sieht, dann wächst der Online-Bereich stärker als der Offline-Bereich. Aber auch, weil die Abschlussbasis, wie du sagtest, vielleicht nicht so die höchste ist. Aber Online macht schon Spaß. Und ich glaube, das wird auch noch weiterhin viel, viel Spaß machen.
Ja, und ist vor allem auch wunderbar messbar, ne? Also,
das ist korrekt.
Jeden einzelnen Klick, das ist immer das, was ich so vermisse. Als ich bei About You raus war, wirklich, da war so, okay, wir müssen uns alles angucken, jede Klickkette verstehen, kann man darauf basierend Muster erkennen und so weiter und so fort. Und du kannst das ja, ne, de facto, wenn du das halt online hast. Das ist natürlich bei einem, wenn es die eigenen Shops sind, geht es, glaube ich, noch ganz gut. Aber sobald du natürlich irgendwie, selbst wenn es strategische Partner sind, da zu messen. Aber da kommen wir später nochmal zu. Ich will gar nicht zu viel vorwegnehmen. Genau, so jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, wie sich die Umsätze ungefähr verteilen. Welchen Einfluss haben die Kanäle so auf euer Branding und auch das Thema Kundenbindung? Du hattest vorhin auch schon das Thema Loyalty angesprochen. Wie macht sich das bemerkbar auf den jeweiligen Kanälen?
Ja. Also klar, also wenn du deine eigenen Kanäle bespielst, dann hast du die komplette, in Anführungszeichen, Freiheit, was du machst. Das heißt, die Kundenansprache ist natürlich die einfachste in unseren eigenen Kanälen, ob jetzt online oder auch in unseren Geschäften. Wir haben eine starke Kundenbasis, das heißt, wir haben 8,2 Millionen Kunden in unserer Kundendatenbank, die wir auch immer aktiv ansprechen. Das heißt, wir können sie natürlich online gut ansprechen, wir können sie über Newsletter gut ansprechen, aber auch in den Stores. Das heißt, wir haben auch natürlich sehr gut, ich sag mal, gut geschafft, dass unsere Store-Mitarbeiter auch unsere Kunden gut ansprechen können, den Service-Level auch hochhalten können und dann auch ihn oder sie auch direkt als Kunde oder als Member oder Non-Member auch aufnehmen kann. Und sobald ich weiß, es ist ein registrierter Kunde, kann ich dann auch sehen, was hat er oder sie in der Vergangenheit gekauft und kann auch diese persönliche Verkaufsberatung auch in dem Store gewährleisten. Natürlich sind unsere Stores, gerade unsere Halo-Stores, ob jetzt in Paris, in London, in Dubai, natürlich die Stores, die auch als Werbeschild fungieren. Ich glaube, das ist natürlich klar.
Halo, ganz kurze Zwischenfrage.
Achso,
Halo heißt so wie so ein Flagship-Store wahrscheinlich dann, ne?
Genau, wir haben eine Good Better Best Halo-Segmentierung in unseren Stores, machen das so ein bisschen. Unsere Halo-Stores sind unsere Flagship-Stores, ja, die Aushängeschilder.
Okay, verstanden.
Und dort ist natürlich, da wird auch viel Marketing getrieben. Natürlich müssen sie auch profitabel sein, also sind keine Loss-Making-Stores, das ist uns ganz wichtig. Auch das Thema Halo-Stores muss am Ende des Tages Spaß machen. Aber natürlich, wenn du in London, Regent Street, Oxford Street, dort hast du eine große Sichtbarkeit und da fungieren wir natürlich auch als Werbeschilder. Das heißt, wie sprechen meine Kunden an? In den eigenen Stores natürlich geht es, oder in den eigenen Verkaufstouchpoints geht das natürlich sehr gut und auch funktioniert einwandfrei. Aber auch durch unsere Concessionflächen. Ja? Also dort stehen auch unsere eigenen Mitarbeiter. Auf unseren Concession-Flächen. Das heißt, dort kriegen sie auch eine gute Schulung und auch dort bei unseren strategischen Partnern können unsere Kunden durch unsere eigenen Mitarbeiter dann auch persönlich angesprochen werden. Da funktioniert das mit dem Loyalty-Programm vielleicht nicht so ganz stark, weil natürlich auch unsere strategischen Partner ein eigenes Loyalty-System haben. Aber die Kundenansprache, wie sprechen wir unsere Kunden an, wie möchten wir unsere Kunden ansprechen, das passiert dann auch dann in den Partnerflächen, genauso wie in unseren eigenen Stores.
Das heißt, darüber kannst du auch eigentlich ganz gut sicherstellen, dass du halt so eine einheitliche Brandsprache auch hast, ne? Was ja super wichtig ist, weil wie oft passiert das, dass du dann halt eben auf einer Concessionfläche irgendwie drauf bist und dann hast du eben nicht die eigenen Mitarbeiter oder die eingeschulten Mitarbeiter und dann kommt halt ein Kunde und war vielleicht vorher gerade bei euch im Shop, hatte eine richtig tolle Erfahrung und kommt dann dahin und hat dann auf einmal eine ganz gruselige Erfahrung, warum auch immer. Das ist natürlich super wichtig, auch ein krass wichtiger Invest wahrscheinlich, das auch, weil das macht, also ich kann mir vorstellen, dass das nicht jede Brand unbedingt so macht, dass die dann immer die eigenen Leute dahin schicken.
Definitiv, es steht und fällt guten Mitarbeitern, das ist am Ende so.
Ja. Krass. Und sag mal, du hattest ja eben auch schon selber gesagt, ihr habt auch die letzten Jahre viel auch in die eigenen Shops investiert. Ich habe das Thema App ja eben auch schon mal angesprochen. Ich habe gesehen, ihr habt auch gerade in den USA nochmal eine neue App gelauncht. Was gab es sonst so in den letzten Jahren, außer dass ihr einen neuen CEO bekommen habt, für größere Veränderungen? Und wie hat sich das vielleicht auch für euch als Unternehmen und auf eure Omnichannel-Strategie ausgewirkt?
Ja, also ich glaube, mit dem neuen Vorstand kann man, glaube ich, sagen, kam auch ein neuer, frischer Wind ins Unternehmen. Mhm. Ich kannte es vorher tatsächlich auch nicht, deswegen ist es bei mir auch so ein bisschen...
Stimmt, du bist ja seit zwei Jahren ungefähr da, ne?
Ja, zweieinhalb, drei Jahren bin ich dabei. Ja, das heißt, ich kenne den vorherigen Vorstand jetzt nicht, deswegen darf ich da auch gar nicht so viel drüber urteilen. Aber man spürt natürlich in der jetzigen Zeit, es ist schon echt eine pulsierende Energie im Unternehmen, ist eine große Aufbruchsstimmung. Es fühlt sich so ein bisschen an wie ein Startup in einem Corporate, also es ist echt eine gute Stimmung. Cool. Man hat vielleicht auch anders als im Vorgängermanagement auch, ich sag mal, geöffnet, was die Vertriebskanäle angeht. Man ist offen für strategische Partnerschaften, man will da sein, wo auch der Kunde ist. Ja, und von der reinen D2C-Strategie geht man eben auch hin und sagt, okay, wir haben strategische Partner, da sind auch gute Partner draußen, die echt einen fantastischen Job machen. Warum sollten wir dort nicht auch wieder ein bisschen aktiver werden? Das hat sich auf jeden Fall geändert. Das Gleiche ist natürlich auch im Länderfokus. Ja, wir sind von den NCSA bis Asia Pacific in Europa, wir sind überall aktiv. Das heißt, das Gute ist, im Moment hat man wirklich so eine Aufbruchstimmung, aber auch ein gutes Wachstum in allen Kanälen, aber auch in allen Märkten. Und das beflügelt natürlich viel. Und was sich dann natürlich dadurch so ein bisschen geändert hat, ist auch so der interne Drive. Ja, ich habe das gerade so genannt, bisschen Startup-Mentalität in der Corporate. Also alle sind wirklich hochmotiviert, die Dinge anzupacken, die Dinge umzukrempeln, vielleicht so ein bisschen dieses alt angestaubte Bild von Hugo Boss vielleicht auch abzulegen und die Company und die zwei Marken Boss und Hugo auch in so ein neues Zeitalter zu führen, 24/7 Lifestyle-Ansatz, modernes Auftreten, moderneres Auftreten, vielleicht auch ein bisschen mutigeres Auftreten, viel Marketing, viel positiver Lärm, Investment auch in die eigenen Retailflächen. Also da, wenn sich eins geändert hat, ist, glaube ich, die Stimmung und die Aufbruchstimmung und der Glaube in den Teams, das ist schon echt, macht schon Spaß.
Ja, cool. Also ich glaube wirklich, wo man es natürlich als Konsumentin enorm gesehen hat, waren eben diese riesen Marketingkampagnen, die ja über die letzten roundabout zwei Jahre dann auch wirklich sehr, sehr, sehr präsent einfach sichtbar waren. Ich hatte es ja auch zu eingangs gesagt, mit wirklich auch wahnsinnig bekannten Gesichtern, wer da alles dabei war. Und das zieht sich ja weiter. Und ich glaube, jetzt ist es gerade irgendwie Gisele Bündchen, die ich überall am Flughafen irgendwie auf Billboard sehe und so. Und das finde ich schon auch nochmal einen krassen Shift zu dem, wie man die Marke halt vorher tatsächlich auch wahrgenommen hat. Und das ist natürlich wahrscheinlich auch was sich auch grundsätzlich dann wiederum auf der Fläche bemerkbar macht, dass einfach KonsumentInnen ein ganz anderes Interesse auf einmal in die Marken haben, weil sie halt mit Gesichtern auch nach außen gehen, die ein breiteres Publikum vielleicht auch abgreifen einfach. Ne?
Ja, definitiv. Aber ich glaube, das hat Boss und Hugo, beide Marken haben das auch gebraucht. Ich sag mal so ein bisschen aus dem Dornröschenschlaf aufgeweckt zu werden. Das heißt, die Markenbekanntheit war ja immer da. Aber wirklich mal wir sind zurück. Daniel spricht ja immer von einem Comeback. Und ich glaube, das ist es auch, ja. Und da nochmal die Sichtbarkeit zu generieren und unseren Kunden zu sagen, we are back. ich glaube, das macht eine externe Aufbruchsstimmung, das freut unsere Kunden auch wieder oder macht die Marke auch wieder attraktiver und vielleicht auch mal motiviert unsere Kunden auch mal unsere Flächen, unsere Stores, unsere Webseite zu besuchen. Aber intern generiert das genauso eine Aufbruchsstimmung.
Ja, was ja super wichtig ist, ne? Weil du kannst ja noch so eine tolle Vision haben, wenn irgendwie das Team intern nicht mitzieht, dann war es das halt so ungefähr, ne?
Genau so ist
und, es. Und weil du ja vorhin auch gesagt hattest, ihr habt auch international nochmal den Scope krass erweitert, also zumindest online, ihr wart vorher in weniger Ländern mit dem Shop verfügbar und habt auch das ausgeweitet. Ist das auch erst in den letzten 2 Jahren dann passiert?
Also in den letzten 2 Jahren haben wir das Thema Expansion wirklich nochmal deutlich vorangesetzt, in vielerlei Hinsicht. Das heißt, wir sind einmal dahin gegangen, um zu schauen, okay, wo gibt es Märkte, wo wir noch gar nicht aktiv sind und wollen dort auch launchen. Thema Südamerika ist zum Beispiel ein Beispiel, wo wir jetzt auch live sind in Brasilien und Co. Das hatten wir vorher so nicht. Aber was wir auch gemacht haben, ist das Thema Localization. Ja, also ich glaube, wenn ich an online spreche, glaube ich an 2 Themen. Das ist einmal Localization und Personalization. Also ich glaube ganz stark daran, dass dieses One-Fits-All-Approach einfach ein Thema von gestern ist. Das ist einmal auf globaler Ebene zu sehen. Das heißt, der amerikanische Kunde ist einfach ein anderer Kunde als der chinesische und der chinesische Kunde ist ein anderer Kunde als der europäische Kunde. Das heißt, du musst deine Webseite auch anders aufbauen. Nicht nur im Produkt, im Sizing, das ist ein Thema, aber auch in der Ansprache. Ja. Also wir haben eine NFL-Capsule, die ist in Amerika, wird die natürlich gehypt. Ja?
Ja. Wobei man dann sehen, in Deutschland interessiert es halt keinen.
In Deutschland, ja.
Wenig.
Nicht keinen, aber weniger. Ja. Andersrum gibt's andere Themen. Ja, eine Porsche-Capsule ist natürlich in Europa ein Riesenthema, wo vielleicht andere Märkte weniger interessiert sind. Das heißt, wir versuchen wirklich auch Feiertage. Ja, Ramadan ist ein Thema versus Weihnachten, aber auch Farben. Ja, welchen Content kann ich zum Beispiel im Middle East spielen, den ich vielleicht anders gespielt hätte in anderen Teilen der Welt, etc. etc. Das heißt, wir haben eigentlich auch die bestehenden Märkte, die wir online betreuen, auch sehr lokal. Ich sag mal, mehr localized Content generiert, was einen riesen Mehrwert hat. Und das Thema Personalization haben wir auch gemacht. Das heißt, wenn du dich heute einloggst, dann versuchen wir natürlich auch Teile der Homepage dir zu personalisieren, Produktangebote, Ansprache etc. etc. Das heißt, da haben wir natürlich auch viel gewonnen, was das Thema Conversion Rate angeht, im Thema Localization und Personalization.
Ja, super, super spannend. Und sag mal, wenn du sagst, ihr lokalisiert natürlich in der Ansprache, Marketing, Assets und Co., lokalisiert ihr auch, wie die UI, UX von einer Website oder einer App ist, je nach Land?
Jein. Also wir haben einen Content-Katalog, aus dem man sich dann speisen kann. Das heißt, die Webseite in USA sieht natürlich komplett anders aus als in Europa. Aber ich sag mal, von der Bildsprache ist es identisch, nur den Content und die Ansprache ist eine andere. Also das Brand CI ist das gleiche, um es mal so zu formulieren. Ja. Aber den Content, den ich spiele, der ist oft ein anderer.
Okay, aber die Navigation und so, das fasst ihr jetzt nicht.
Das ist das Gleiche.
Sozusagen an. Nein, okay, das gut. Das wäre krass. Also, wenn man da dann nochmal da reingräbt. Aber super spannend. Und ich meine, es ist ja natürlich auch eine super coole Opportunity für dich, die Möglichkeiten zu haben, das auch alles so auszusteuern, ne? Weil, es gibt ja ganz, ganz viele, die sagen so, hey, blöd gesagt, wir glauben dran, dass es eben one size fits all sein muss. Und deswegen machen wir das jetzt auch so über alle Märkte hinweg. Und dann aber die Insights zu sammeln und zu sagen, hey, es macht aber mehr Sinn, wenn wir in Asien mehr auf das Thema oder auf das Thema gehen, stelle ich mir sehr, sehr cool und auch herausfordernd tatsächlich gleich.
Ja, da muss jeder sagen, um Gottes Willen, ich will jetzt nicht sagen, das ist der Holy Grail. Da muss jede Marke und jede Company seine eigene Erfahrung mitmachen. Nur wir haben festgestellt, das heißt, wenn desto mehr localized Content und desto mehr personalisierten Content du spielst, desto besser ist am Ende des Tages die Conversion Rate.
Ja, und sag mal, Südamerika, heißt das, dass ihr da jetzt erstmal mit dem Online-Shop live gegangen seid und aber noch gar keine physischen Shops habt?
Doch, oder da wenig? Wir haben schon einige physische Stores, wir haben dort auch ein Franchise-Modell. Das heißt, da waren wir stationär vertreten und haben quasi online nachgezogen. So kann man es vielleicht
sagen. Okay. Also, aber es gibt es den Case, dass ihr erst online in den Markt schon mal reingegangen seid, wo ihr noch keine physischen Stores hattet?
Nee, das habe ich jetzt noch nicht so erlebt.
Okay. Ja, spannend. Also ich frage nur, nein, weil ich fände es so spannend, weil du ja auch gesagt hast, dass die physische Experience im Laden für die KundInnen auch sehr, sehr wichtig ist. Ich meine, bei Klamotten, auch wenn heute sehr viele mittlerweile es gewöhnt sind, Kleidung online zu bestellen, ist, glaube ich, so diese, vor allem bei hochpreisigen und hochwertigen Kleidungsstücken, auch immer noch mal diese Experience im Laden und die Beratung natürlich enorm wichtig. Deswegen verstehe ich den Ansatz mit dem Shop auch absolut. Aber wäre auf jeden Fall spannend. Dann ist natürlich jetzt die große Frage. Ich habe es vorhin auch schon angeteasert.
Jetzt kommen die fiesen Fragen. Jetzt kommt Steuerung.
Weil jetzt hast du so viel erzählt, wie viel Kanäle ihr habt. Wir haben kurz angerissen, wie viele verschiedene Produktkategorien und auch und nochmal innerhalb der Produktkategorien verschiedene Brands es gibt. Wie viele Märkte es gibt. Wie viele Marketingkanäle es auch gibt. Wie behältst du da den Überblick?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Erstmal mit einem fantastischen Team im Hintergrund. Ich glaube, das hilft natürlich. Nein, also wir sind schon sehr erstmal auch datengesteuert. Ja, also wir haben eine große Analytics-Abteilung, die wirklich uns sensationelle Dashboards oder unsere Daten aufbereitet in Form von Dashboards, die wirklich aus jeder Perspektive unser Business beleuchten können. Ja, das hilft enorm. Das heißt, man kann eigentlich zu jeder Zeit wirklich sehen, wie funktioniert unsere Marke, in welchen Kanälen, in welcher Region, mit welcher Businessline, Damen, Herren, Boss, Hugo. Da generieren wir immer mehr oder ich sag mal, bereiten wir immer mehr Daten auf in auch valide Informationen, die wir natürlich dann den jeweiligen Teams auch zur Verfügung stellen. Da gibt's Management-Dashboards genauso wie Store-Dashboards. Da gibt's Dashboards, die sich den Traffic anschauen, genauso wie Dashboards, die sich das Thema Performance-Marketing anschauen. Mhm. Also wirklich, ich sag mal, ganzheitliche Übersichten, die unser Business, ich habe mal so ein bisschen wie so ein Mischpult auf einen Blick haben, aber dann eben auch spezifische für die jeweiligen Teams. Das hilft natürlich enorm. Also ohne eine funktionierende Datenaufbereitung wäre das nicht machbar.
Ja, also das ist ja letztendlich das A und O. Und trotzdem stelle ich es mir auch für jemanden wie dich dann in der sehr Seniorenposition auch herausfordernd vor, da trotzdem den Überblick zu behalten, ne? Und auch zu gucken, okay, wo muss ich jetzt vielleicht tiefer reingehen und wo nicht. Das heißt, du brauchst ja wahrscheinlich auch ein sehr gutes Gefühl einfach für, okay, was ist denn jetzt hier eigentlich gerade normal? Was ist Alarmglocke oder was ist geil, lassen wir jetzt nochmal richtig laufen und buttern vielleicht nochmal ein bisschen Budget rein, weil das gerade so gut ist.
Ja, aber ich kann dir versprechen, wenn ich jetzt noch so einen Tag mal schaue, dann ist bestimmt eine Stunde, gucke ich mir wirklich Zahlen, Daten, Fakten an und brauche durch meine Dashboards und suche auch genau nach diesen, ich sag mal, Auffälligkeiten im positiven wie im negativen Sinne. Ja. Also das gehört dazu.
Ja. Entscheidungsfindung auch komplett ZDF-basiert oder darf da auch mal ein Bauchgefühl mit reinkommen?
Also ich versuche Bauchgefühl tatsächlich zu vermeiden, wenn ich ganz ehrlich bin. Natürlich hat jeder ein Bauchgefühl, aber wenn ich ein Bauchgefühl habe, versuche ich es zumindest mit Daten zu füttern. Ja, also ich glaube, jeder, der irgendwie in einer Anführungszeichen Management-Position ist, hat immer ein Bauchgefühl. Vielleicht auch aus den Erfahrungswerten hinaus entscheidet man. Aber ich versuche natürlich gerade größere Entscheidungen immer mit Daten zu hinterlegen. Ja, ich glaube, das wäre naiv, wenn man größere Entscheidungen im Bauchgefühl heutzutage trifft. Und die Daten haben wir ja. Also warum sollte man
es machen? Ja, eben, wenn sie da sind. Ich muss bei Bauchgefühl immer irgendwie an einen gewissen Unternehmer aus den USA denken, der in E-Mobilität und Raketen unterwegs ist.
Ja, ich verstehe das. Das spricht sich dann immer einfach mit einem gewissen Sphären, wenn man in verschiedenen Sphären unterwegs ist. Ich
sehr
weiß,
gut, aber
das auch so ganz so stimmt bei ihm.
Man weiß es nicht. Deswegen aber macht absolut Sinn und ist, glaube ich, auch der sehr richtige Ansatz. Jetzt für das eigene Business stelle ich es mir relativ einfach vor, die Daten zu sammeln, weil ihr natürlich Direct Access habt. Wie sieht das aus mit Partnern? Also ich erinnere mich bei About You, gibt es natürlich zwei Modelle, ne? Oder auch bei Zalando, entweder ihr geht direkt als Brand rein und nutzt das sozusagen als Marketplace oder About You kauft bei euch ein. So, ich tippe jetzt mal, dass ihr eher das erstere Modell macht, dann könnt ihr es nämlich auch steuern und habt auch wieder selber die Daten. Aber wie macht ihr das im Offline-Retail-Geschäft? Wenn ihr auf einer Konzessionsfläche seid, kriegt ihr da dann auch in den, also im nötigen Live-Takt die Daten rein oder ist das ein bisschen herausfordernder?
Ja, also wenn wir eine Transition-Fläche haben, dann haben wir die Daten tatsächlich zur Verfügung. Das hilft. Mhm. So, da haben wir die volle Transparenz. Die können wir eigentlich bis auf ein paar Ausnahmen eigentlich so gut, genauso gut füllen wie unsere eigenen Retail-Stores. Wenn es ein Wholesale-Geschäft ist, also ein klassisches Beispiel, Kunde kommt in den Showroom, kauft ein, wir liefern die Ware und dann sind wir jetzt immer nicht mehr so live dabei. Da hilft natürlich dann auch erstmal die Information im Showroom, das heißt der Reinverkauf. An was glaubt unser Partner natürlich auch? Die Informationen des Reinverkaufs, sag ich mal, sind sehr, sehr wichtig auch für uns. Aber auch hier natürlich sind wir mit vielen Kunden über EDI connected und können dort auch schauen, was funktioniert gut, was sind Renner, was sind Penner und versuchen natürlich da auch unsere Rückschlüsse zu ziehen. Da hat man vielleicht nicht so die Traffic-Daten wie in den eigenen Stores, da hat man jetzt keinen Traffic und Conversion Rate und sowas, das hat man vielleicht nicht. Aber wir sehen trotzdem, wie funktioniert die Ware, was wird gut angenommen und können über Abverkaufsquoten und Co. dann natürlich auch analysieren, wie funktioniert unser Sortiment bei dem jeweiligen Kunden.
Mhm. Ja, weil das stelle ich mir natürlich immer, also ich kenne das halt aus dem Lebensmittelhandel, wo du nur sehr schwer beziehungsweise mit viel Aufwand und viel Budget an Abverkaufsdaten aus den Supermärkten kommst. Ja? Mhm. Und im Modehandel ist das dann, glaube ich, zum Glück dann noch an der einen oder anderen Ecke, weil die ja selber auch ein Interesse daran haben, irgendwie mit euch Infos zu teilen.
Also, das ist es ja.
Deswegen, ja. Cool. Genau. Ja, aber trotzdem ganz schön viele Daten, die da zusammengeschraubt werden müssen.
Ja, das stimmt.
Du brauchst eine gute Business Intelligence Einheit.
Ja, das Geheimnis bei Daten ist immer, also Informationen, ich sag mal, Informationen haben irgendwie mal so einen abnehmenden Grenznutzen. Ja, alles ist spannend und alles will man sich anschauen. Aber es gibt natürlich auch so ein paar Informationen, die dann wirklich auch nicht irgendwie Aktion treiben. Da muss man schon gut aussortieren, welche Informationen bringt dann wirklich auch einen Mehrwert und wann ist es einfach nur so nice to know. Und da muss man halt aufpassen. Ne? Aber ich glaube, da sind wir auf einem ganz, ganz guten Weg und auf das Wesentliche zu fokussieren.
Ja. Gibt es in dem Zuge irgendwelche so Game Changer, die euch in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren nochmal so richtig viel besser gemacht haben? Ich meine, du hast jetzt irgendwie gesagt, ihr habt schon super gute Data Insights, ihr habt starke Management-Dashboards, aber ich hatte es vorhin auch angesprochen, ihr habt jetzt eine Omnichannel-App gelauncht. Ist sowas dann für euch nochmal ein Game Changer, weil ihr einfach ganz andere, eine ganz andere Bindung zum Kunden nochmal damit aufbauen könnt und nochmal ganz andere Data Insights bekommt? Oder was gibt's da?
Also, ich glaube, klar. Also, ich glaube, das Thema Data Insights ist und wird immer relevanter. Und gerade was den Kunden angeht, wird es immer spannender. Und deswegen arbeiten wir auch im Hintergrund an einem neuen Loyalty-Programm, was wir jetzt auch im Mai dann soft launchen werden. Also, more to come, das wird nochmal sensationell. Ja, das wird auch nochmal wirklich was bewegen, auch für unsere Kunden. Das wird echt was Cooles werden. Und da ist natürlich auch die App, das Online, aber auch unsere Store spielen eine große Rolle. Das heißt, wir wollen unseren Kunden natürlich das bestmögliche Einkaufserlebnis auch anbieten. Und gleichzeitig hilft es natürlich uns auch dann, wenn wir die Informationen haben, unser Assortment und das, was wir anbieten, auch noch besser zu machen. Ja, also wenn ich an einen Game Changer dann vielleicht mal nennen kann, ist, glaube ich, das Thema Loyalty Program, was jetzt kurz vom Launch ist. Das wird nochmal ein riesen Hebel sein. Also das ist ein Thema, was, glaube ich, nochmal uns und unsere Marken auch nochmal auf eine deutlich andere Ebene hieven wird. Hoffentlich. Toi, toi, toi.
Ja, finde ich super spannend, weil irgendwie blöd gesagt, das Thema Loyalty ist ja jetzt nichts Neues. Ne? Mhm. Und trotzdem gibt es da, glaube ich, sehr krasse Unterschiede, wie man das gestaltet und wie man das auch nicht nur sozusagen im Interesse des Unternehmens gestaltet, sondern vor allem eben auch im Interesse des Kunden, dass der Kunde, die Kundin auch wirklich was davon haben und gleichzeitig das Unternehmen es aber schafft, dann die nötigen Insights, und du hast es ja vorhin schon gesagt, ne, man kann sich 1 Million Sachen angucken. Ich kann mir jetzt angucken, okay, wie oft hat er sich die Prämien angeguckt, aber ist das wirklich relevant oder ist viel eher relevant, 3 andere Infos rauszuziehen? Und kriegt ihr diese Infos dann und wie könnt ihr das wieder nutzen, um dem Shopper, der Shopperin eine noch besseres Angebot zu machen in Zukunft, nochmal irgendwie eine coolere Experience in der App zu bieten oder im Shop oder wo auch immer. Deswegen, das ist wahrscheinlich auch, kann man in alle Richtungen spinnen. Und wer darf das dann entscheiden, wie das dann so aussieht? Wer arbeitet da dann alles dran mit?
Ah, das, also wir haben natürlich unsere Loyalty-Abteilung, die da federführend ist, aber da hören wir natürlich auch ganz stark auf unsere Store-Mitarbeiter, ja, weil die haben natürlich einen tagtäglichen Austausch mit unseren Kunden. Das heißt, die E-Commerce-Abteilung kennt natürlich die Daten, kann da viel zugeben, weiß auch natürlich dann aus diesen aus dieser nicht nur Erfahrung heraus, sondern auch an den Daten, was guckt der Kunde sich an, wie ist die Online-Customer-Journey, die kannst du einfach nachmalen, das geht relativ easy. Ja. Aber im Store ist natürlich auch das Feedback unserer Store-Mitarbeiter essentiell. Das heißt, wenn wir so Loyalty-Programme neu aufsetzen oder auch updaten, da ist das Feedback aus den Stores natürlich unfassbar wichtig, weil auch das ganze Thema zurückspielt. Wir haben ein schönes Mocker-System, so heißt das. Das heißt, unsere Store-Mitarbeiter haben dann auch auf dem Tablet, können sie dann auch den Kunden sich anschauen, sehen, wer ist das eigentlich, die Einkaufshistorie. Das heißt, die Informationen werden an den Verkäufer zurückgespielt. Das heißt, das berühmte schwarze kleine Büchlein, was jeder Verkäufer früher in der Innentasche hat, das versuchen wir halt zu digitalisieren. Und das hilft natürlich enorm.
Ja, und wenn ihr so Feedback von Store-Mitarbeitern einsammelt, also da ist ja wieder der Faktor Mensch mit drin, ne? Muss man ja einfach mal sagen. Ist das dann trotzdem, also gibt es dann da einen richtigen Prozess und dass ihr das dann auch sauber quantifizieren könnt? Oder macht ihr dann immer irgendwie in Abständen mal, dass ihr dann eine Befragung macht? Wie muss man sich das vorstellen?
Beides. Also wir machen eine regelmäßige Befragung, aber wenn wir zum Beispiel so Projekte aufsetzen. Also zum Beispiel mal ein Beispiel. Was sollte in einem Loyalty-System drin sein? Ja, womit können wir unseren Kunden begeistern? Ich glaube, wenn man die Frage stellt, dann kann man diese Frage am besten im Store-Mitarbeiter stellen. Mhm. Sagen wir, nach was fragt der Kunde nach? Ja, also woran kann man einen Kunden begeistern? Und ich glaube, da ist das Feedback des Store-Mitarbeitern Gold wert. Ja, das ist eben dann diese qualitativen Daten, die dann auch schlecht aufzubereiten sind. Das heißt, die dann zu messen, okay, wie ist die Customer Journey online, wie funktioniert die in der App, natürlich auch im Store, wie geht der Kunde in den Store, was guckt er sich an, etc. etc. Und das gepaart eben mit diesem qualitativen Feedback der Store-Mitarbeiter bringt uns eigentlich dazu oder generiert eigentlich einen guten Insights, was wir machen müssen, um dem Kunden noch besseres Einkaufserlebnis gewährleisten zu können.
Wie oft bist du in Stores unterwegs?
Ich habe eigentlich für mich eine goldene Regel. Ich mache eine Woche Office, eine Woche Reise. Das heißt, in der Regel bin ich eigentlich in der jeden zweiten Woche in einem Store.
Mega gut. Und dann wahrscheinlich all over the world, ne?
Das bringt es leider mit sich. Ich muss es immer meiner Frau erklären.
Leider.
Das klingt ja, aber natürlich ist das toll, ne? Gar keine Frage.
Es hat ja beides seine Vor- und Nachteile, aber ich stelle es mir unglaublich spannend Arbeit, zumindest vor bei dem Footprint. Ist, ja, klar.
Ja, das stimmt. Das kann ich nicht leugnen. Das macht schon Spaß.
Ja.
Aber es ist auch Arbeit. Reisen ist nicht immer Fun. Das kann ich.
Nee, absolut nicht. Vor allem bei dem Footprint, den Boss hat, der wirklich auch global ist.
Das ist natürlich spannend, ne? Also, wenn du jetzt auch Stores siehst von New York bis Tokio, das ist spannend, ne? Und natürlich auch unsere Store-Mitarbeitern, wenn dann jemand mal aus Metzingen kommt, dann spürst du auch, die sind alle so stolz und haben Spaß. Und wenn ich im Store bin, dann sehe ich immer nur hochmotivierte und lachende Mitarbeiter. Und das das ist für mich natürlich auch, das gibt mir auch echt eine Riesenmotivation. Ich bin jetzt hier gerade in Berlin, war gestern in unserem neuen Store hier am Kudamm. Also jeder, der in Berlin ist, kommt mal vorbei. Das ist schon cool, das macht schon Spaß. Also Storebesuche machen schon echt Laune.
Ja, saugut. Das ist auch halt immer so dieses zum Anfassen, ne? Und zum Erleben, das ist, glaube ich, nochmal echt besonders.
Das ist am Ende auch unsere Branche, ne? Das ist dann auch Mode ist auch anfassen und gucken und anziehen. Ja. Das gehört dazu.
Und erleben, ja, absolut. Genau. Okay, jetzt vielleicht nochmal so, noch nicht ganz zum Abschluss, aber fast so auf der Zielgeraden. Neben euren Verkaufskanälen gibt es beim Thema Omnichannel natürlich auch noch ganz groß das Thema Marketing. Und du hast selber ja schon gesagt, ihr habt natürlich online eine enorme Präsenz, aber auch der Store selber ist natürlich ein Marketing-Tool. Wie können wir uns so grob, wirklich mal ganz grob, eure Marketingplanung und Steuerung eigentlich vorstellen? Plant ihr das pro Vertriebskanal, einfach über alle Vertriebskanäle hinweg und dann gibt es ein Budget und dann kriegt jeder Channel-Owner irgendwie gesagt, hier, das sind deine Zielwerte, let's go. Also ich stelle mir vor, wenn ihr sehr analytisch getrieben seid, dann gibt es da wahrscheinlich auch sehr klare KPIs, nach denen gesteuert wird und nach denen auch ausgerichtet wird, ne? Aber jetzt gibt es natürlich wie so eine Riesenkampagne mit wirklich auch großen Testimonials und die muss ja geplant und gesteuert werden. Vielleicht kann man es an dem Beispiel irgendwie ganz schön darstellen.
Ja, also zum Glück haben wir eine sehr starke Marketingabteilung bei uns, die das alles auch natürlich auch federführend dann auch treiben darf. In der Regel ist es so, auch wir gucken uns den Marketing-Funnel an von Awareness, Consideration und Conversion am Ende. Und natürlich gibt es Kampagnen, die wirklich auf das Thema Awareness einspielen. Ja, dann da hilft natürlich globale Testimonials, da helfen Fashion-Shows, da helfen auch Sponsorships mit großen Events. Da ist natürlich das Thema Awareness natürlich dann auch im Fokus und auch die KPIs, die dahinter stehen, sind im Fokus, Markenbekanntheit, Ausstrahlung etc. etc. Aber genauso spielen wir dann auch Conversion-Kampagnen oder Traffic-Kampagnen, ob Social Ads, auf Instagram etc. etc. Das heißt, eigentlich wird der Marketing-Topf dann so aufgeteilt, okay, ist es eine Awareness-Kampagne, ist es eine Conversion-Kampagne und welche Kanäle sind dafür am relevantesten, wo müssen wir es am besten spielen? Das machen wir immer in Zusammenarbeit mit Marketing, zusammen mit dem Omnichannel-Team, aber auch zusammen mit den Märkten. So, und so ist eigentlich der Split. Wir haben bei uns eine Art Marketing- oder Omnichannel-Kalender, der auf horizontaler Ebene dann schaut, wann müssen wir eigentlich welche Kampagne spielen, wann ist der perfekte Zeitpunkt. Wir haben natürlich Full-Season-Momente, wir haben Sale-Momente, wir haben Momente, wo man dann auch gewisse, ich sag mal, Feiertage zelebriert und.
Ja.
New Season Launches. Und auf der Vertikalen gucken wir dann uns an, okay, wie spiele ich es eigentlich, in welchem Touchpoint? Für mich aus dem Thema Omnichannel ist immer ganz, ganz wichtig, dass wir in jedem Touchpoint immer das Gleiche spielen. Ja, also das Schlimmste wäre, wenn du auf Social was anderes sehen würdest als auf der Homepage und auf der Homepage was anderes sehen würdest als im Fenster der Stores. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Wichtigste und where the magic happens. Und was auch die größte Aufgabe am Ende des Tages ist, eben wenn du 1400 Flächen hast, du hast so viele Online-Läden und du hast so viele Touchpoints, die eben zu orchestrieren, ist dann tatsächlich schon eine Mammutaufgabe. Aber das ist eigentlich du musst es ganz sauber planen. Und das ist ein stupides Plan, vorbereiten. Ja, online kannst du switchen von heute auf morgen. Ein Fenster musst du mit einem halben Jahr Vorlauf planen. Allein schon durch die Logistik. Und das bedarf eigentlich einem regelmäßigen Austausch zwischen den Teams. Eine ganz, ganz Hardcore-Planung. Und das ist täglich Brot. Das machen wir jeden Tag.
Ja, weil das finde ich eben auch immer so krass, weil du ja also grundsätzlich in der Mode, ne, du hast ja zum Teil Vorlaufzeiten von einem Jahr. Es werden heute werden die Kollektionen für nächstes Jahr designt, damit die irgendwie rechtzeitig im Laden sind, ja? Und in dem Zuge, sorry, musst du natürlich auch schon überlegen, okay, was können wir eigentlich für eine Kampagne drum schrauben? Was erwarten wir uns an Umsätzen, weil du musst ja heute auch schon die Mengen festlegen, die dann produziert werden sollen. Und das muss ja alles irgendwie schon jetzt eigentlich festgelegt werden mit einer Langfristigkeit. Da können ja, wenn man irgendwie sagt, so ja, wir launchen nächste Woche eine Drop Collection, sagen sie, ja, die haben wir aber schon vor einem Dreivierteljahr irgendwie mal fertig gemacht. Ne? Und das verstehen, glaube ich, oft Konsumentinnen gar nicht, weil es eben kein Fast Fashion ist. Ne? Das ist ja der große Unterschied. Und das finde ich krass herausfordernd. Sitzt euer komplettes Marketing im Headquarter oder habt ihr auch regionale Teams, die dann in den Ländern noch
also sitzen? Wir haben auch regionale Teams natürlich, um das Thema auszusteuern. Mhm. Und wir haben natürlich auch, ich sag mal, lokale Marketing-Events, mal so Deutschland zum Beispiel und die Boss-Opening in Stuttgart, das ist zum Beispiel ein lokales Thema, wo dann auch unsere Global-Marketing-Abteilung natürlich auch hilft. Aber die globale Marketing-Strategie wird in Metzingen aus dem Headquarter gesteuert. Und die Umsetzung passiert natürlich in den Märkten, wobei die Märkte dann auch natürlich für ihren Teil natürlich dann auch noch ganz, ganz spannende Events pushen. Ja, also Hugo Blue Party in Berlin mit Zalando zum Beispiel, sowas macht dann auch eine lokale Marketing-Abteilung. Also es ist ein gutes Zusammenspiel, sagen wir mal so.
Wobei das dann eben wahrscheinlich sowas, wenn es irgendwie Feiertage sind, die es jetzt nicht sozusagen in Deutschland gibt, sondern eben sowas wie Chinese New Year oder so, was ja auch schon ein Riesenthema ist, oder Singles Day, der ja in Asien zigfach größer ist als in Europa. Da kommen dann die lokale Expertise wahrscheinlich mit rein und die steuern das dann auch aus, ne?
Ja, so ist es, genau. Ja,
okay. Ja, krass. Aber das heißt, ihr habt wahrscheinlich dann für die Stores immer schon langfristig geplant, okay, das und das passiert in den Stores. Was ja ganz dankbar ist, weil die Online-Kanäle wissen dann schon immer mit sehr viel Vorlauf, was passiert.
Ja, ja, das Schöne ist in der Mode, aber eins ändert sich nicht. Jedes Jahr Sommer, jedes Jahr ist Herbst, jedes Jahr ist Winter.
Ja.
Jedes Jahr ist Frühling. Das hilft schon mal enorm, sagen wir mal so. Ja. Daran kann sich schon ein bisschen ausrichten. Und natürlich auch in den Produktgruppen an sich. Das wiederholt sich auch oft, das heißt, man weiß ja schon, ja, wann ist die Zeit, wann verkaufe ich Outerwear, wann verkaufe ich Dresses, wann verkaufe ich ja, also das weißt du schon. Ja. Aber was natürlich dann auch wirklich wichtig ist, zu schauen, okay, welche Silhouetten, welche Qualitäten, welche Farben, das ist natürlich ein Thema, die du echt schon einen großen Vorlauf generieren musst. Ja, das ist dann...
Das ist immer so ein bisschen so, Orakelspielen. Ja.
Ja, aber ich glaube, wenn man daran glaubt, das mag und auch die Nachricht daraus auslegt, dann passiert das, dann ist das meistens auch schon ganz, ganz gut. Aber diese Kurzfristigkeit, wir machen mal hier eine Kollektion, in 2 Wochen ist die live, das kriegst du in einem Premium-Segment, so wie wir es machen, kriegst du das kaum gewuppt.
Das sowieso nicht. Und ich meine, es gibt ja auch also so Capsule-Collections, ne, kleinere Kollektionen, ja, wo du dann vielleicht irgendwie nur mal 10 Pieces oder so hast. Das kannst du vielleicht mit kürzeren Vorlaufzeiten machen. Aber ja, wir reden bei euren Kollektionen ja eben nicht nur von 10 Pieces, sondern eher von wahrscheinlich 1000, hätte ich jetzt mal geschätzt, wenn es irgendwie eine komplette Herbst-Winter-Kollektion ist oder mehr. Und da muss ja ein bisschen mehr Grips reinlaufen. Allein was sozusagen die Auswahl dann auch noch an Stoffen und Schnitten und so weiter.
Ja, auch die Qualität spielt auch eine Rolle. Und jetzt möchte ich ja die Fast Fashion Leute nicht irgendwie gar nicht dagegen reden. Aber wenn du natürlich auch ein hochwertiges Produkt verkaufst, dann kannst du sowas auch nicht in 2 Wochen produzieren.
Nee, genau. Ist ja einfach ein ganz anderer Schuh, ne? Genau. Den du dir da anziehst. Und nachdem der Kunde oder die Kundin dann auch fragt. Und sag mal, wo wir schon bei so eher operativen Themen sind. Ja. Du hattest es ja am Anfang auch gesagt, dass es natürlich auch für euch hintenrum zu ganz spannenden Effizienzen eigentlich führt, weil ihr aus dieser sehr breiten Omnichannel-Strategie und auch den Data-Insights, die ihr daraus zieht, auch positive Vorteile für eure Operations ziehen könnt. Kannst du da vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu sagen?
Ja, ich sag mal so ganz klassisch, ja, wenn Merchandise oder unsere Buying-Abteilung mit Retail spricht, die zum Beispiel vor allem verantworten, dann kann ich von vornherein natürlich auch planen, das ist die Kollektion, das ist der Buy, darauf fokussiere ich mich. Und da kann direkt die Retail-Abteilung natürlich schauen, okay, das sind die Big Bets, ich kann den Store dementsprechend planen, im Store, Fenster etc. etc. Ich kann E-Com früh genug auch schon im Prozess mit abholen, sodass sie dann auch wissen, okay, wie baue ich eigentlich die Customer Journey online, CRM und Loyalty weiß Bescheid, wie spreche ich den Kunden an, kann die Newsletter dementsprechend planen etc. etc. Das heißt, wenn ich alle abhole, ja, alle miteinander sprechen und eine gute Koordination zwischen dem Team herrscht, dann hast du halt nicht diese Überraschung oder diese Doppelarbeit, das hilft schon mal enorm. Und dann ist es natürlich so, wenn du eine Omnichannel-Planung hast, dann musst du die einmal machen, die für alle Teams relevant ist. Mhm. Ob es jetzt eine Marketingplanung ist, ob es jetzt eine Buying-Planung ist, ob es eine strategische Planung ist. Und das hilft natürlich schon, wenn Retail, Merchandise, E-Com, Loyalty, Franchise sich auf ein Thema fokussieren und auch abstimmen, dass du dann unnötigen Geräusche rechts und links vermeidest, desto höher der Fokus, desto effizienter wird das Team am Ende des Tages.
Ja, keine Silos, das ist wahrscheinlich der absolute Killer. Wenn dann
jeder hat natürlich für sich immer noch auch ein eigenes ein Ziel und jeder kämpft natürlich für seinen Bereich, das ist auch gut so.
Ja.
Aber wenn das Verständnis da ist, das gemeinschaftliche Verständnis eben in so einem Omnichannel-Kosmos, dann merkst du, wie effizient es einfach wird. Also es ist erstmal für den Kunden sichtbar. Ja, gerade das Thema, was ich gesagt habe, online spiegelt sich mit den Store-Fenstern, dann macht es beim Kunden auch Klick. Aber auch intern, das hilft schon enorm, ja, diese Unstimmigkeiten dann abzubauen.
Ja. Voll. Super, super spannend. Ich hatte noch so viele Fragen, aber wir müssen leider zu einem Schluss kommen.
Ja, ich hoffe, ich konnte ein paar beantworten.
Ja, doch, doch. Also ich komme noch mal danach auf dich zu.
Ja,
aber sag mal, so mit Blick nach vorne, ja, jetzt ist irgendwie AI in aller Munde und keiner weiß aber so richtig, wie man es eigentlich anwenden soll. Und es gibt noch ganz viele andere Industrietrends natürlich auch. Was glaubst du vor allem mit Blick auf Omnichannel wird wirklich in Zukunft auch noch mal richtig, richtig wichtig? Wo legt ihr euer Augenmerk jetzt drauf über die nächsten Jahre?
Ja, ich glaube stark daran, dass der Kunde eine beim Shoppen, ja, dass wir weit weg sind vom Shoppen als Bedarfsdeckung. Der Kunde will entertained werden. Shoppen ist ein Hobby geworden, ist eine Freizeitbeschäftigung geworden. Und deswegen glaube ich daran, in allem, was du tust, musst du eben dem Kunden eine schöne Shopping-Experience liefern. Ich weiß, es klingt immer wie eine Phrase, und jeder sagt's, aber das ist halt unfassbar wichtig. Und ob es jetzt über eine digitale Journey kommt im Store, aber diese Experience zu gewährleisten, diese Wow-Momente zu schaffen, diese Money-Can't-Buy-Experience zu schaffen.
Ja.
Ich glaube, das wird nicht nur für Marken, sondern für alle Einzelhändler unfassbar wichtig. Eine Bedarfsdeckung hast du nicht mehr beim Aldi, du hast es auch nicht mehr in der High-Fashion-Branche. Der Kunde möchte was erleben, wenn man einkaufen geht. Und das wird digital getrieben, physisch getrieben, ist eigentlich egal, dieses Erlebnis zu generieren. Das wird weiterhin der Gamechanger sein. Und darauf werden wir uns auch konzentrieren und fokussieren.
Cool. Also weg vom Transaktionalen oder noch weiter weg vom Transaktionalen hin zu wirklich Experience, Experience, Experience wahrscheinlich. Ne?
Gerade im Premium-Markensegment wird das der Gamechanger sein. Da bin ich fest von überzeugt.
Cool. Jan Philipp, vielen, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Es war mega spannend. Ja, das freut mich, hoffe ich doch. Und dann, ja, zum Abschluss bleibt mir wirklich nur zu sagen, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen und auch die ZuschauerInnen, die das hier vielleicht auf YouTube schauen, auch den einen oder anderen coolen Insight mitgenommen haben. Und dann wünsche ich dir noch einen fabelhaften Tag in Berlin und eine gute Rückreise nach wo auch immer es als nächstes hingeht.
Vielen lieben Dank. Dankeschön.
Danke dir. Ciao.
Ciao.